Das Thema für heute Abend, die Liebe des Geistes. Die Liebe des Geistes. Wir schlagen auf Römer 15, Vers 30 als erstes. Römer 15, Vers 30. Ich bitte euch aber, Brüder, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes, mit mir zu kämpfen in den Gebeten für mich zu Gott, auf dass ich von den Ungläubigen in Judäa errettet werde und auf dass mein Dienst für Jerusalem den Heiligen angenehm sei, auf dass ich durch den Willen Gottes mit Freuden zu euch komme und mich mit euch erquicke. Der Gott des Friedens aber sei mit euch allen. Amen. Guten Abend. Thema für heute Abend, die Liebe des Geistes, nach Römer 15, Vers 30. Noch einmal, ich bitte euch aber, Brüder, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes, mit mir zu kämpfen in den Gebeten für mich zu Gott, auf dass ich von den Ungläubigen in Judäa errettet werde und meinen Dienst für Jerusalem den Heiligen angenehm sei. Durch die Liebe des Geistes. 2. Thessalonicher 3, Vers 5. Der Herr aber richte eure Herzen zu der Liebe Gottes und zu dem Ausharren des Christus. Wie nun die Liebe des Geistes im Worte Gottes sich selbst bezeugt, das dürfen wir heute Abend etwas näher ansehen und uns da hinein versetzen lassen und da hinein verwandeln lassen. 2. Timotheus 1, Vers 6. 2. Timotheus 1, Vers 6. Oh, die Worte sind so schön, wir lesen noch von Vers 3 an den Zusammenhang. 1. Timotheus 1, Vers 3. Ich danke Gott, dem ich von meinen Voreltern her mit reinem Gewissen diene, wie unablässig ich deiner gedenke in meinen Gebeten Nacht und Tag. Wunderbar, denkt Paulus für seinen Timotheus. Diese andauernde, ständige Fürbitte. Voll Verlangen, dich zu sehen, indem ich eingedenk bin deiner Tränen, auf das ich mit Freude erfüllt sein möge. Voll Verlangen, dich zu sehen, ist das außerhalb der Liebe des Geistes. Indem ich deiner Tränen gedenke, ist das selig, außerhalb der Liebe des Geistes. Nein, eben. Wir werden noch mehr hören und erleben. Auf dass ich mit Freude erfüllt sein möge, indem ich mich erinnere des ungeheuchelten Glaubens in dir, erstens, der zuerst wohnte in deiner Großmutter Lois uns, deiner Mutter Eunike. Ich bin aber überzeugt auch in dir. Also, die Mutter des Timotheus heißt Eunike. Das heißt froher Sieg. Sehr schön. Wer hat so eine solche Mutter? Oder ist selber eine? Froher Sieg. Und wie heißt die Großmutter? Lois. Das heißt noch besser. Lois, besser. Ja, was ist noch besser als froher Sieg? Ja, das ist genau die Liebe des Geistes. Ich hatte eine Großmutter. Ja. Also eine bessere Lois hätte ich nicht haben können. Ja. Selbstverständlich hat sie mir nichts Böses zugerechnet. Mirawohl, hat sie dann wieder gesagt, nicht, wenn sie nicht ganz einverstanden war, hat mich laufen lassen. Nicht. Und so weiter. Also, die Großmutterliebe, ja, die ist ja fast etwas zu alles übersehend und vergebend. Jawohl. Aber etwas Besseres gibt es nicht. Um welcher Ursache willen ich dich erinnere, und jetzt, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir ist durch das Auflegen meiner Hände. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Also, die Gnadengabe in dir anzufachen. Was ist das für ein Bild? Anfacht, was wird angefacht? Ein Feuer, das am Erlöschen ist, ne? Kann man wieder anfachen. Ne? Vielleicht mit einem Blasebalg oder irgendwie sonst. Ne? Wieder anzufachen. Und das möchten wir uns heute Abend durch den Geist und das Wort und den Herrn selbst neu fänken lassen. Römer 12, Vers 10. Wir fragen ja nur wieder die Schrift. Wir kennen das Wort sehr gut. Römer 12, Vers 9 vorerst. Die Liebe, und zwar die Agape, nicht sei ungeheuchelt. Die ist ungeheuchelt. Die Gottesliebe, die ist ungeheuchelt, verabscheut das Böse, hält fest am Guten. Und jetzt in der Bruderliebe, seid herzlich gegeneinander, in Ehrerbietung einer dem anderen vorangehen, im Fleiße nicht säumig, inbrünstig im Geiste. Ja. Dann spricht man von einer Brunst, wenn es irgendwo brennt. Und da sage ich ja gelegen, hier in der Schweiz etwas seltener als vielmehr in Deutschland und als ich noch im hohen Norden dienen durfte in Deutschland, da habe ich mir gelegentlich nicht selten erlaubt zu sagen, wir Heilige sind mehr als Heilige, als inbrünstig in der Liebe Gottes erfunden. In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander und dann inbrünstig im Geist. In diesen Versen wird ja Paulus vom Geiste Gottes nach der Stellung der Gnade, die uns geschenkt ist, sofort von der Stellung des größten Sünders, wo er herkam, sofort versetzt ins Allerheiligste der Gegenwart Gottes. Das ist der kurze, gerade Weg der Gnade Gottes. Prüfstein für uns, ob unser Glaube göttlich tragfähig sei in der Liebe, lesen wir in den ersten Kapiteln des Römerbriefes, dass wir dem Gott glauben, der den Gottlosen rechtfertigt. Sind wir dazu fähig? Ja, da müssen wir schnell aufschlagen. So gewaltig, Wir lassen Römer 12 noch aufgeschlagen, wenn es geht. Es handelt sich ja bei den Kämpfen des Paulus, die Stellung der Nationen unter dem Evangelium der Gnade gegenüber dem Gesetz klarzustellen. Römer 4, die ersten Verse. Was wollen wir denn sagen, was Abraham, unser Vater, nach dem Fleische gefunden habe? Denn wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, so sagt ja Jakobus, hat Paulus, jawohl, aber bitte nicht vor Gott. Ja, vor wem denn? Vor Engeln und Menschen. Ja, wie geht das zu? Wenn Christus kommt in großer Macht und Herrlichkeit, dann sendet er seine Engel von sich her, die Heiligen. Und sie werden erstens Weizen und Unkraut schneiden, der Ernte, und sie werden sortieren. Unkraut ins Feuer, Weizen in die Scheune. Und sie, diese Richter, Engel, erschaffene Wesen, können nicht ins Herz sehen. Die müssen Werke sehen. Jakobus bedient diese Ordnung. Guten Abend. Denn wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, so hat er etwas zu rühmen, aber nicht vor Gott. Na, vor wem denn? Was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Abraham, da war er noch ein ungeschnittener Heide, haben wir hier alles gelernt, nur ganz kurz. Und jetzt, dem aber, der wirkt, mit Werken umgeht, dem wird der Lohn nicht nach Gnade zugerechnet, sondern nach Schuldigkeit. Und jetzt, dem aber, der nicht wirkt, sondern dem glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, jetzt haben wir es nicht, dem wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Und dann kommt noch David als Zeuge. Ja. Aufgrund von Golgatha hat Gott das dem Gesetz Unmögliche, das unter anderem darin besteht, dass genau geschrieben steht. Wer einen Gottlosen rechtfertigt und einen Gerechten verdammt, beides ist vor dem Herrn ein Gräuel. Ist das in Ordnung? Jawohl. Ja, und jetzt? Nach dem Gesetz, ja. Ja, und nach unserer Frömmigkeitsbeurteilung, ne? Ja. Weil es geht nichts mehr. Ja. Also, aufgrund von Golgatha, aber, weil nun der einzig Gerechte freiwillig aus Liebe sich zur Sünde der Welt machen ließ, die gesamte Gottlosigkeit der Welt sich damit personifizierte, ist es vor Gott, ist Gott sich selber schuldig geworden? Nun, alle die Gottlosen, für die Jesus gestorben ist und ihre Gottlosigkeit auf sich genommen hat, die Gerechtigkeit Jesu Christi ihnen zuzurechnen. Wir befinden uns in Römer 12, im Allerheiligsten vorerst, die Liebe, die Agape, dann in der Bruderliebe, haben wir gelesen, ist die auch noch im Allerheiligsten, wollen wir eine Klausur machen heute Abend, die Bruderliebe auch im Allerheiligsten platziert. Die beiden Cherubim heißen ja Brüder, die Bruderliebe. Und in ihrer Mitte Gott, die Gottesliebe. Und ihr Wohnraum ist das Allerheiligste, nämlich die Gottseligkeit. Und im Fleiße nicht säumig, aber in welchem Fleiß? Inbrünstig im Geist. Die Liebe des Geistes ist wo zu Hause? Im Allerheiligsten. und entspricht dem vollkommenen Willen Gottes. Das haben wir alles gelernt. Wie gut, dass wir in der ganzen übrigen Schrift alle diese einmal erkannten Ordnungen Gottes in der ganzen Schrift verteilt immer wieder bestätigt finden. So auch jetzt wieder. Inbrünstig im Geist. Eine Feuerglut der Liebe im Geist. Und dann, das dürfen wir nur darauf hinweisen, es wird der Apostel Paulus hier aus dem Allerheiligsten hinausgeführt ins Heiligtum und dann in den Vorhof und dann ins Lager und dann außerhalb des Lagers. So. Während Petrus genau den umgekehrten Weg geführt wird im zweiten Petrusbrief in den ersten Vers. Er kommt von außen nach innen, so ist der Weg Israels, von außen nach innen. Und die Gnade Gottes versetzt uns direkt, nicht nur ins Allerheiligste, sondern versetzt uns mit Christo in Gott selbst hinein. Ist er im Allerheiligsten? Dann sind wir im Allerheiligsten des Allerheiligsten, im Herzen Gottes, zur Ruhe gekommen. Nur Schlusspunkt. Jetzt ist Paulus in den nächsten Versen, im Vers 20, bis außerhalb des Lagers geführt. Wenn nun deinen Feind außerhalb des Lagers, dem Gericht verfallen, dem unbarmherzigen Gericht des Gesetzes verfallen, wenn nun deinen Feind hungert, so speise ihn. Er zitiert hier ein Wort des Salomo in den Sprüchen Paulus. Salomo sagt noch, wenn deinen Feind hungert, so speise ihn mit Brot. Paulus sagt nur, so speise ihn. Natürlich. Wenn ihn dürstet, so tränke ihn. Salomo fährt weiter mit Wasser. Denn wenn du dieses tust, wirst du feurige Kohlen, es blüht schon wieder, ja? So wirst du feurige Kohlen aus sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Was das heißt, feurige Kohlen sammeln, schlagen wir Jesaja 6 auf. Jesaja Kapitel 6. Jesaja sieht den Herrn sitzen auf hohem und erhabenen Throne und so weiter. Seraphim erscheinen. Heilig, heilig, heilig ist Jehova der Heerscharen. Die ganze Erde ist voll seiner Herrlichkeit. Jesaja erschüttert, natürlich. Spricht, Vers 5, wehe mir, denn ich bin verloren. Denn ich bin ein Mann von unreinen Lippen und inmitten eines Volkes von unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König Jehova der Heerscharen gesehen. Und einer der Seraphim, Seraph heißt feurig, Feuerglut. Einer der Seraphim flog zu mir. Und in seiner Hand war eine glühende Kohle. Ja, wirst du glühende Kohlen sammeln. Aber jetzt haben wir eben gelesen, in seiner Hand war eine glühende Kohle. Und ich sage euch, das stimmt gar nicht. Die glühende Kohle war gar nicht in seiner Hand. Nur weiterlesen. Das ist eine überblickliche Bemerkung. Und jetzt genau. Die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Also die Zange war natürlich in seiner Hand. Aber der Seraph, also einer der Majestäten, die die ganzen geistlichen Gesetze der Seele und des Leibes, des buchstäblichen Feuerbegriffes verwalten. Das sind die Seraphim. vermag nicht, eine solche glühende Kohle in seine Hand zu nehmen. Er muss die Zange nehmen, aber was macht er damit? Der unbarmherzige Samariter, dieser Seraph, der berührt unbarmherzig die Lippen des Jesaja. Er nimmt eine Zange, aber der Jesaja muss die Lippen herhalten. Aber was bewirkt das? Siehe, spricht der Seraph, dieses hat deine Lippen berührt und so ist deine Ungerechtigkeit gewichen und deine Sünde gesühnt. Aha. Also was heißt das? Feurige Kohlen sammeln? Ja. Einem Feinde auf solche Art und Weise Gutes tun, dass der überwältigt von der Liebe, nicht meiner Liebe, sondern der Liebe Jesu Christi, die in mir wirkt, so überwältigt ist, dass ihm einfach diese Liebe vollständig mit Gnade erfüllt und zwischen ihm und mir und ihm und Gott und ihm alles in vollkommenster Harmonie steht. Deine Ungerechtigkeit gewichen und deine Sünde gesühnt. Feurige Kohlen. Es gibt natürlich noch feurige Kohlen, wie sie an dem Kohlenfeuer brannten im Vorhof des Priesters, ja, als dem Petrus gesagt wurde, du bist einer, auch einer von denen, die mit dem gegangen sind, mit dem Jesus von Nazareth. Er stand am Kohlenfeuer der römischen Kriegsknechte, auch Kohlenglut, und wärmte sich. Und dann verleugnete er den Herrn. Dann ist der Herr gestorben, auferstanden, haben die ganze Nacht vergebens gefischt. Der Herr steht am Ufer, Kindlein, habt ihr auch was zu essen? Ganze Nacht gefischt und nichts gefangen, ja. Werft das Netz zur Rechten, gesagt, getan, 153 große Fische, dass das Netz zu bersten drohte, und sie kommen ans Ufer, zähnen, und was sehen sie? Ein Kohlenfeuer. Ein Kohlenfeuer. Kohlenblut. Wer hat das angezündet? Der Herr Jesus. Ist das jetzt Kohlenfeuer der Liebe Gottes, nicht der römischen Kriegsknechte? Ja. Und wie geht das zu in dem Fall, dass feurige Kohlen auf das Haupt des Petrus gesammelt werden? Petrus, hast du mich lieber als diese? Da, ne? Jesus fragt, hast du mich lieb wie Gottes Liebe? Und sagt Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe, als Freund. Jesus wiederholt, hast du mich lieb, jetzt, wie ein Freund. Und zum dritten Mal, noch einmal, steigt Jesus herab. Ja. Und sagt, weide meine Lämmer. Petrus wusste, wer mich verleugnet vor den Menschen, den werde auch ich verleugnen vor dem himmlischen Vater. Das gilt, solange Jesus unter Gesetz ist. Ist Jesus immer noch unter Gesetz nach seiner Auferstehung? Der Fall erledigt. Hinter sich gebracht. Es ist das dem Gesetz Unmögliche möglich geworden. So. Gegenteil. Weide meine Lämmer. Und dann mit einem Schwur verfluchte sich Petrus. Mit einem Eid ist er wieder unwiderruflich. Ich kenne diesen Menschen nicht. Jetzt ein Kohlenfeuer. Das war ein Kohlenfeuer der Römer. Jetzt wieder ein Kohlenfeuer am See Genezareth. Weide meine Lämmer. Hüte meine Schafe. So. Vom Fischerberuf, nicht? Unbarmherzig aus dem Lebenselement herausreißen, nicht? An die Luft ziehen, das arme Ding kommt um, nicht? Und wird verzehrt. Nicht? Und das Gegenteil. Hirtendienst. Nicht Fischerdienst und nicht Jägerdienst, sondern Hirtendienst. Und zwar Kohlenglut. Hat beim Petrus sofort gebrannt, als er nur das Kohlenfeuer gesehen hat. Darin. Ja. Also so, das ist ein prächtiges Musterbeispiel, wie es zugeht, feurige Kohlen zu sammeln. War Petrus dann rehabilitiert nach diesem Vorgang? Seine Ungerechtigkeit gewichen, seine Sünde gesühnt. Stimmt's? Halleluja. Ja. Also vom Allerheiligsten wird Paulus bei der Niederschrift dieser Verse in Römer 12 geführt durchs Heiligtum hinaus bis außerhalb des Lagers. Kam der Herr Jesus selbst auch aus dem Allerheiligsten der Gegenwart des Vaters bis außerhalb des Lagers. Jawohl. Und so führt er uns, die Gefäße der Gnade, während Petrus als Chef der Zwölf und der Beschneidung geführt wird von außen nach innen. Nicht vom außerhalb des Lagers, sondern nur vom Lager, wo sie herkommen, durchs Heiligtum ins Allerheiligste. Wir haben es ja gelernt. Im Glauben, Vorhof, Umfriedigung, geht da hinein. Die Tugend im Vorhof. Dann kommt die Kenntnis, das Wissen, das ist die Hütte selbst. Dann kommt die Enthaltsamkeit, das Heiligtum. Dann kommt das Ausharren, das der Scheidefang. Ausharren bis zum Tod am Kreuz. Und dann kommt das Allerheiligste innerhalb des Ausharrens, die Gottseligkeit. Inmitten der Gottseligkeit, die Bruderliebe, das sind die beiden Cherubim. Inmitten der Cherubim, der Bruderliebe, die Gottesliebe. So. Also Petrus kommt von außen nach innen und Paulus von innen nach außen. Und wo begegnen sie sich? Altar, Hesekiel, am Altar, in der Liebe Gottes. Verstehen Sie sich dann, dass Petrus von einem anderen Ausgangspunkt kommt als Paulus? Und Petrus versteht den Paulus. Unterwegs musst du auch noch schreiben, dass etliches schwer zu verstehen ist, Paulus. Aber wenn Sie in Christo in der Liebe Gottes zusammengeführt werden, versteht einer den anderen, genauso wie das Problem Arm und Reich. Da zitiere ich nur zwei Verse von Salomo. Der Arme und der Reiche begegnen sich. Nehmen wir mal, Petrus ist reich gemacht, als Jude, als Israelite, nicht wahr? Man hat das alles für Vorteil. Paulus war es auch, hat das alles aber als Verlust gebucht und sich zum elendesten ersten der Sünder gestellt. Ja. Die begegnen sich. Und jetzt lesen wir ganz knapp. Der Arme und der Reiche begegnen sich. Gott hat sie beide gemacht. Aha. Jetzt können wir murren oder uns sagen, ja, wenn es so ist, dann wollen wir mal abwarten und das zumal als richtig finden. Wird recht sein so. Dann kommt das Schlusswort nach etwa 7, 8 anderen Bemerkungen in Bezug auf Arm und Reich. Natürlich, der Reiche bedrückt den Armen und so weiter, lesen wir dann. Und Schlusswort heißt, der Arme und der Reiche begegnen sich. Der Herr erleuchtet ihrer beider Augen. Versteht dann der Reiche den Armen? Versteht dann der Arme den armen Reichen? Und der Reiche den reichen Armen? Aber wo erst? Am Altar. Der Liebe Gottes. Brennt da ein Feuer? Ein unauslöschliches Feuer, geistlicherweise, denn das unauslöschliche Feuerglut, ist nichts anderes als die Feuerglut der Liebe Gottes. Die allein ist unauslöschlich. Und verbrennt unbarmherzig alles, was nicht Liebe ist. Halleluja. Das war ein Exkurs in Römer 12. Wenn wir in uit, Römer 12. Noch Vers 11, noch eine Korrektur anbringen, noch eine Ergänzung. Römer 12. Und zwar in Vers 11, haben wir da gelesen. Aha. Inbrünstig im Geist haben wir gelesen. Das griechische Wort ist noch heißer. Das heißt direkt siedend, kochen. Oh, sowas. Gegenteil von Eisheiligen. Dann 1. Thessalonicher 2, Vers 8. Eine Stelle, die wir immer wieder gern anführen. Vers 7. Sondern wir sind in eurer Mitte zart gewesen, wie eine nährende Frau ihre eigenen Kinder pflegt. Also, da wir ein sehnliches Verlangen nach euch haben, gefiel es uns wohl, wohlgefallen, euch nicht allein das Evangelium Gottes, sondern auch unsere eigenen Seelen mitzuteilen, weil ihr uns lieb geworden wart. Denn ihr gedenket, Brüder, an unsere Mühe und Beschwerde, Nacht und Tag arbeiten. Und an einer Stelle in der Apostelgeschichte probieren wir schnell, ob ich es finde. 20 könnte es sein. Apostelgeschichte 20. Aber war zuerst die gewaltige Versammlung in Troas. Bis Mitternacht und bis die Sonne aufging. Und dann verlässt er Troas und will noch zu Pfingsten in Jerusalem sein. Kommt an Ephesus vorbei. Ephesus liegt nicht direkt am Meer, sondern Milet ist die Hafenstadt von Ephesus. Und dann lesen wir, um nicht in Asien Zeit zu versäumen, lässt er die Ältesten kommen von Ephesus ans Meer, nach Milet, an den Hafen. Und spricht ihnen so herzlich, ja, voll glühender Liebe zu und sagt unter anderem, ich habe euch den ganzen Ratschluss verkündigt. Vers 28, habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher gesetzt hat, die Versammlung Gottes zu hüten, welche er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen. Also, wer ist der Geber des Blutes des Christus? Als Lösegeld, als Zahlung zur Befreiung von uns. Wer hat bezahlt? Gott hat bezahlt in der Form der Seele Jesu Christi, dass er die ausgehändigt hat in der sie begehrt hat, den Satan. Denn unsere Seelen, des Seele sündig muss sterben, sind dem Tod und dem Satan verfallen. Und jetzt ist seine Seele anstelle unserer Seele ausgehändigt worden als Lösegeld. Und das Lösegeld in dieser Form der Seele seines Sohnes, seines Geliebten, hat der Vater bezahlt. Warum habe ich das jetzt betont? Weil in der Regel, wenn schon darüber nachgedacht wird oder da gelehrt wird, wird gelehrt, Gott habe das Lösegeld gefordert vom Sohn. Ich glaube, ihr seid noch einverstanden damit. Erstaunt, dass es nicht so sein soll. Kinder, Kinder, Kinder. Wie weit sind wir neben dem Herzen der Feuerglut unseres Gottes? Wie weit noch? die Versammlung Gottes zu hüten, welche er sich erworben hat durch das Blut, das die Seele seines Einzigen. Denn ich weiß dieses, dass nach meinem Abschiede verderbliche Wölfe zu euch hereinkommen werden und so weiter und so weiter. Vers 31. Darum wachet und gedenket, dass ich 3 Jahre lang Nacht und Tag nicht aufgehört habe, einen jeden mit Tränen zu ermahnen. Und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, welches vermag aufzuerbauen und euch ein Erbe zu geben unter allen Geheiligten. Ich habe niemandes Silber oder Gold oder Kleidung begehrt. Ihr selbst wisset, dass meinen Bedürfnissen und denen, die bei mir waren, diese Hände gedient haben. Ich habe euch alles gezeigt, dass man also arbeiten, sich der Schwachen annehmen und eingedenk sein müsse der Worte des Herrn Jesus, der selbst gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. Also, Tag und Nacht arbeiten, Tag und Nacht einen jeden Einzelnen mit Tränen ermahnen. Wo finden wir heute so jemand? Diese Liebesglut ist erloschen, seit bald 2000 Jahren. Ein bisschen davon hat man noch Adolf Heller mit. Habe ich auch erlebt. Erstens Thessalonicher 5, 19. Den Geist löschet nicht aus. Dämpft nicht, löschet nicht aus. Heißt. Also, der Heilige Geist ist ein glühender Geist. Es ist aber der Heilige Geist, der das besorgt. Nicht nur unsere Lippen berührt, sondern unsere Herzen und unser ganzes Wesen berührt mit der Glut seiner Liebe. Und so zart, also es scheint dem Jesaja gar nichts passiert zu sein. Gar nichts passiert zu sein, das, was der Kerl nicht ertragen könnte, nicht in der Hand zu nehmen. Es ist die Feuerglut der Liebe Gottes. Unbarmherzig alles verbrennt, was nicht Liebe ist. Aber in einer Weise, dass dort, wo sie wirkt, nur die Sünde und alles Negative verbrannt wird. Also alles verbrennt, was nicht Liebe ist. Das ist die Feuerglut der Liebe Gottes. Jetzt können wir mal, wenn wir uns ja bereit machen lassen wollen für die baldige Ankunft, Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, dann haben wir jetzt eine prächtige Orientierung hier. Also lassen wir alles verbrennen. Es tut nicht mal weh. Indem wir, sagen wir wieder Hohelied 1, Vers 1, er küsse mich mit den Küssen seines Mundes, Feuerglut seiner Liebe. Und dann ist alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Die Lippen küsst, wer richtig Antwort gibt. Dann haben wir auch immer auf alle Fragen die jeweils einzig richtige Antwort. Deshalb dürfen wir sagen, Herr, nein, ich will von niemand eine Antwort, als nur von dir. Das heißt, du, Herr, küsse mich mit deinen Lippen. Dann habe ich die richtige göttliche Antwort in jedem Fall. Die Sache mit der Kohlenglut finden wir beantwortet in Jesaja 6, haben wir gelesen. Steht Johannes 18, Vers 18, Feuerkohlen der römischen Kriegsmächte. Und dann Johannes 21, Vers 9, Kohlenfeuer der Liebe, der Liebesglut Jesu am See Genezareth. Petrus, der ist ja der einmal sich selber an ein Kohlenfeuer gestellt hat und dann den der Herr zum zweiten Mal an ein Kohlenfeuer gestellt hat, sind wir also nicht erstaunt, wenn Petrus schreiben darf oder muss, 1. Petrus 1, Vers 22. Da ihr eure Seelen gereinigt, geläutert habt, durch den Gehorsam gegen die Wahrheit, zur ungeheuchelten Bruderliebe, so liebet einander mit Inbrunst und beharrlich. So liebet einander mit Inbrunst aus reinem Herzen, die ihr nicht wiedergeboren seid aus verweslichen Samen, sondern aus unverweslichen, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Noch einmal, da ihr eure Seelen geläutert habt durch den Gehorsam gegen die Wahrheit, zur ungeheuchelten Bruderliebe, die befindet sich also im Allerheiligsten. Wenn wir es mit einem Bruder zu tun haben, wollen wir uns merken, wir sind nicht im Lager Israels, wir sind nicht im Vorhof, wir sind jetzt nicht im Heiligtum, wäre schon genug für uns, nein. Wir sind jetzt in der allerheiligsten Gegenwart Gottes, wenn es um die Bruderliebe geht. Zur ungeheuchelten Bruderliebe, so liebet einander mit Inbrunst, aus reinem Herzen. Kapitel 4, Vers 8, wieder 1. Petrus, Vers 7, es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge. Seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen aber habt untereinander eine inbrünstige Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Unter dieser Menge von Sünden, mein Petrus sagt natürlich, eine Anzahl bedeckt sie nicht, das meint er nicht, sondern nicht nur eine Sünde Gott und nicht nur drei, sondern die ganze Menge bedeckt die Sünde, die Liebe. Also, Petrus hat ja was gelernt am Kohlenfeuer, ist er geschult worden. Ja.
Bitte Kassette wenden.
Lesen wir auch wieder in Philipper 2 bei Paulus die wunderbaren Worte. Die ersten Verse. Wenn es nun irgendeine Ermunterung gibt in Christo, wenn irgendeinen Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgend innerliche Gefühle, wisst ihr noch, was das heißt im Griechischen? Innerliche Gefühle. Wenn irgend Eingeweide der Barmherzigkeit, Eingeweide, stößt sich jemand an diesem Ausdruck, wenn der Heilige Geist Eingeweide benutzt, um die Ausstrahlungen der Liebe Gottes zu bezeichnen, zu vergleichen, nämlich die Barmherzigkeit. Die Erweisungen der Barmherzigkeit sind die sich verstrahlende Liebe Gottes. Und die vergleicht der Heilige Geist im Neuen Testament etwa 30 Mal mit dem Begriff Eingeweide. Da müssen wir zuerst uns erinnern, was Paulus, eben das ist ein Teil des menschlichen Leibes, nicht die Eingeweide, was Paulus ist es in Nein. Ah ja. 1. Korinther 12. Denn gleich wie der Leib, Feuer des Menschen, einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich viele, ein Leib sind, als auch der Christus. Und nun kommt der Vergleich. Was sind die einzelnen Glieder wert? Von Vers 21 an. Das Auge kann nicht zu der Hand sagen, ich bedarf deiner nicht. Oder wiederum das Haupt zu den Füßen, ich bedarf euer nicht. Sondern vielmehr die Glieder des Leibes, die schwächer zu sein scheinen, sind notwendig. Was für Athletenleistung produzieren sich die Eingeweide als Athletenleistungen an den Olympiaden. Ne? Die schwächer zu sein scheinen, die Glieder, die sind notwendig. Und die uns die Unehrbaren des Leibes zu sein dünken. Gibt es das auch? Uns Ehrbare. Ne? Kommt manchmal vor, passiert uns, dass wir andere als nicht ganz so ehrbar einschätzen. Diese umgeben wir mit reichlicher Ehre. Also das wäre der Normalfall. Und unsere unanständigen Glieder haben desto reichlichere Wohlanständigkeit. So sagt die Schrift. Unsere Wohlanständigen aber bedürfen es nicht. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt, indem er dem Mangelhafteren reichlichere Ehre zuteil werden lässt. Wer hat etwas dagegen? Dem Mangelhafteren reichlichere Ehre zuteil werden lässt. Wann wird das spätestens durchgeführt? Am Richterstuhl Christi. Da können wir Wunder erleben, was die Feuerglut der Liebe Gottes für richtig, für besser, für vollkommen erachtet. Indem er den Mangelhafteren reichlichere Ehre gegeben hat, auf dass keine Spaltung in dem Leibe sei, sondern die Glieder dieselbe Sorge füreinander haben. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Ich fahre jetzt weiter, wie nicht geschrieben steht. Nur das Haupt leidet nicht mit. Warum? Habe ich das noch fälschlich hinzugefügt? So leiden alle Glieder mit, selbstverständlich. Aber welcher Teil leidet am meisten? Das Haupt. Und deshalb ist alles, was Glieder am Leib des Christus leiden, heute, in dieser Welt, in diesem Leib, nur noch ein Leiden des Christus, was noch mangelt an der Trübsal des Christus in Bezug auf seinen Leib. Jedes Glied am Leib des Christus. Das Alte ist vergangen. Gott, da kommt keine Vergeltung. Ja, der hat noch seinerzeit das nicht geleistet, also deshalb muss er jetzt das noch tragen. Und, die Dinge, die erscheinen am Richterstuhl des Christus, von uns ganz Frommen, von uns ganz Ehrbaren, von uns Verächtern, ja, der Elenden und der Elendes. So ist die Sache. Darf ich mal ein wenig schimpfen? Aus glühender Liebe heraus. Ah ja, meint ihr etwa, ich sei besser als ihr? Ja, deshalb weiß ich so gut. Ne? Deshalb weiß ich das so gut. Eingeweide. So schnell. Nur in einem Fall der 30 Fälle, schätzungsweise, haben alle Übersetzer Eingeweide übersetzt. Dort ist es am richtigen Platz. Als Judas hinging und sich erhängte und er dann herunterfiel, so dass all seine Eingeweide austraten, so redet Petrus vor Pfingsten. So ist es geschehen. Nicht bei Judas ist Eingeweide dann am Platz. Wisst ihr auch, was das heißt? Mein Herz, Psalm 22, Golgatha. Mein Herz ist zerschmolzen, Liebesglut des Herzens, in meine Eingeweide der Barmherzigkeit. Also die ganze Liebesglut Jesu Christi hat sich seiner Barmherzigkeit zur Verfügung gestellt. Und wenn jetzt die Eingeweide des Judas herausgetreten sind, was heißt das? Da er aber sah, was geschah, gereute sind. Steht so geschrieben. Gereute sind. Gibt es eine Reue, die niemand gereut? Wenn jemand reut, was er dem Herrn Jesus angetan hat, ist das eine Reue, die niemand gereut? Da sagt man ja. Seine ganze, was er als Mensch an Barmherzigkeit, Gefühlen für Jesus fähig war, das ist offenbar geworden. Dass er sich selbst richtete, nicht mehr sich wert hielt, was ihn der Erdboden trägt. Gibt es sowas auch? Sowas gibt es auch. Die Eingeweide der Barmherzigkeit, lesen wir hier. Das sind die einzigen Organe am menschlichen Leib, die das Unmögliche, kein Gesetz, sonst Unmögliche, nicht nur möglich machen, sondern wunderbar vollziehen. Ein Stück Fleisch sich selbst überlassen. Verwest, stinkend. Ein Stück Fleisch von einem Menschen, einem Lebewesen verschlungen. Was geschieht jetzt? Verwandelt das Herz das Fleisch in ein Bestandteil des Leibes oder das vornehme Gehirn oder die feinen Lungen oder die Niere. Bitte, diese Fähigkeit hat Gott nur den Eingeweiden zugeteilt. Das heißt, nichts anderes als die Barmherzigkeit Gottes ist es, die aus uns Blut, Fleisch, roten Sünden, Fleisch, Blut, roten Sünden, Glieder am Leib des Christus verwandelt, zu Gliedern am Leib des Christus verwandelt kann. Nur die Eingeweide der Barmherzigkeit Gottes. Hallo. Eingeweide. Also wenn zum Beispiel Paulus den Philippern schreibt, wie ich euch sehne mit dem Herzen Jesu Christi, ja, das Herz ist ja wunderbar, ne? Da heißt es mit den Eingeweiden Jesu Christi. Und dem Philemon schreibt Paulus, erquicke meine Eingeweide, nicht mein Herz, meine Eingeweide, indem du jetzt den rausgelaufenen Sklaven gnädig aufnimmst, wie mich selbst und so weiter. So, aber jetzt lesen wir etwas in lassen wir uns die Feuergluten in den Ordnungen des Hauses Gottes noch einmal vor Augen führen, vom Vorhof auf dem Altar, im Heiligtum, wo brennt der Feuer? Am goldenen Leuchter des Geistes, Liebe des Geistes, und Räucheraltar, brennt auch ein Feuer? Das feine Räucherwerk, das ausgewählt ist, genau gewogen und gezählt, kostbarste Gewürze, das sind die Gebete, das Räucherwerk. Aha. Wie viel ist ein Gebet wert ohne Jesus Liebe? Nichts. Räucherwerk. Und jetzt dürfen wir in 3. Mose 16 etwas aufschlagen. 3. Mose 16. Wir dürfen erleben, wie für uns das Gesetz geistlich ist, wenn wir in Christo Jesu sind. 3. Mose 16, von Vers 11 an. Oder wo? Ja. Und Aaron bringe den Pfarren, Stier, des Sündopfers, der für ihn ist, herzu und tue Sühnung für sich und für sein Haus. Und schlachte den Pfarren des Sündopfers, der für ihn ist. Und, das ist im Vorwurf, und er nehme eine Pfanne voll Feuerkohlen von dem Altar, nämlich Räucheraltar. Eine Pfanne von Feuerkohlen von dem Räucheraltar im Heiligtum vor Jehova. Und seine beiden Hände voll wohlriechenden, kleingestoßenen Räucherwerks. Und bringe es innerhalb des Vorhangs, also ins Allerheiligste. Also, er nimmt eine Pfanne mit Feuerblut, in der anderen Hand Räucherwerk. Und jetzt darf er einmal im Jahr ins Allerheiligste hineingehen. Und erst im Allerheiligsten darf er jetzt das Räucherwerk auf die Feuerglut streuen und jetzt zum duftenden Wohlgeruch für den Herrn. Ja. Was ist das? Draußen im Heiligtum, auf dem Räucheraltar, sind die Gebete aller Heiligen dargestellt, die aufsteigen. Und jetzt ist dargestellt, wie Gebete der Heiligen, auf welchem Wege, auf welche Weise sie verwandelt werden in Anbetung. In Anbetung im Allerheiligsten. Es geht der Priester ins Allerheiligste, die Glut, Feuerglut der Liebe und das Räucherwerk. Jetzt nicht auf dem Räucheraltar, das wäre nur Gebete, sondern jetzt in der allerheiligsten Gegenwart, im Raum der Gottseligkeit, im Schoß der Bruderliebe, der Herr in der Mitte. Anbetung im Geist und in der Wahrheit, die Liebe des Geistes. Und er lege das Räucherwerk auf das Feuer vor Jehova, damit die Wolke des Räucherwerks den Deckel bedecke. Und der Sühnedeckel stellt ja nichts Geringeres dar als die Erlösung in Christo Jesu. Römer 3, Vers 25. Ja. Bevor wir das abschließen, nur noch die Klärung, wenn wir lesen in Hebräer 12, Vers 29, auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Die Antwort auf die Frage, ja, und jetzt, haben wir schon gehört. Ein verzehrendes Feuer der Liebe, die alles unbarmherzig verzehrt, was nicht Liebe ist. Und die Antwort haben wir wieder im Alten Testament, nämlich 2. Mose 24, 17. Dann dürfen wir schließen. 2. Mose 24, 17. Und die Herrlichkeit Jehovas ruhte auf dem Berge Sinai. Und die Wolke bedeckte ihn 6 Tage. Wieder. Das Gesetz kann die Herrlichkeit des Herrn nicht sehen. Mose, du kannst meine Herrlichkeit nicht schauen. Aber sie ruhte auf dem Berge Sinai. Und jetzt, das Ansehen der Herrlichkeit Jehovas war wie ein verzehrendes Feuer auf dem Gipfel des Berges vor den Augen der Kinder Israel. So hat sich das dargestellt als verzehrendes Feuer, und Israel hat das nicht verstanden. Die Wolke bedeckte den Berg. Wir haben gelernt, der Berg Gottes ist der oberste Teil des Altars, heißt der Berg Gottes. Der Sinai wird genannt der Berg Gottes, eine Darstellung der Liebe Gottes. Das heißt, seht Kinder Israel, ich steige herab vom Himmel und er, der Herr, stieg herab, mitten in das Feuer, das auf dem Berge brannte. Das heißt, ich bin bereit für euch ins Gericht zu gehen. Und sie haben das nicht verstanden, sondern nur gezittert vor dem Feuer und allem. Und jetzt erinnern wir uns abschließend nur noch an Römer 8, das wunderbare Wort. Römer 8. Desgleichen, Vers 26. Desgleichen aber nimmt auch der Geist, die Liebe des Geistes, der Geist sich unserer Schwachheit an. Also dieser Geist macht genauso, wie wir gelesen haben. Der verachtet nicht die schwachen Glieder, sondern der neigt sich zuerst zu denen. Denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Ich glaube, das würden wir gar nicht ertragen, diese unaussprechlichen Seufzer anzuhören. Ja. So voll Schmerz und voll Jammer ist dieses Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, wie wir es meinen, der inwendige neue Mensch. Denn er verwendet sich für heilige Gottgemäß. Halleluja. Amen. Wir danken.
Weiteres Band leer.